ich weiß noch, bei der ersten Schule, wo wir das gemacht haben, und die war wirklich auf dem Land, also die war jetzt nicht hier irgendwie in der Großstadt, da hat mich ein Mädchen gefragt, oder als ich ihr angeboten habe, du kannst die Tomaten nochmal essen, als wir die geerntet haben, dass sie noch nie diese runden Tomaten gegessen hat. Ja, also dass sie zwar Tomatensauce und so weiter kennt, aber noch nie diese runden. Also das zeigt, wie entfremdet die Kinder sind und wie viel da kaputt gegangen ist.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Geschmacksverstärker Podcast. Ich bin Andreas von Foodwatch. Und heute ist ein Gast zu Besuch, über den ich mich ganz besonders freue. Christoph Schmitz von Acker e.V. Acker e.V., die kümmern sich in Kitas und Schulen darum, dass Kinder etwas lernen über gesunde Ernährung. Richtig gutes Projekt, aber das kann Christoph uns gleich viel, viel besser selber erzählen. Ich will heute jedenfalls mit ihm sprechen über Ernährungsbildung. Und vielleicht wollen wir auch ein bisschen streiten über die Frage, was Ernährungsbildung eigentlich bringt oder welche anderen Maßnahmen es auch oder vielleicht noch eher braucht. Christoph, herzlich willkommen beim Podcast.
Ja, danke dir, Andreas. Freue mich, dass ich hier bin.
Erzähl doch mal kurz, Acker e.V., was genau macht ihr?
Ja, unsere große Vision ist mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in der Gesellschaft. Und wie wir das machen, ist durch das Erlebnis. Also wir glauben sehr daran, dass Menschen und vor allen Dingen auch Kinder durch das selber tun, durch das selber machen, viel besser lernen, als wenn man denen das vorsagt, erzählt oder sie selber es irgendwie im Buch lesen, nachlesen. Und deswegen haben wir Bildungsprogramme ins Leben gerufen, die genau das fördern, nämlich erstmal den eigenen Anbau von Lebensmitteln, also dass man einen Samen von der Saat bis über die Pflege bis hin zur Ernte begleitet und dann eben auch reinbeißt und damit eine ganz andere Wertschätzung für Lebensmittel aufbaut, als wenn man das nicht tut und wenn man dieses Erlebnis nicht gehabt hätte.
Also das heißt, damit ich es mal richtig verstehe, ihr macht auch in den Schulen Gärten und Angebote für Kinder, dass sie mal so richtig sehen, wie wächst so eine Zucchini, wie wächst so ein Brokkoli oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist sehr praktisch. Also die Schulen, Kitas, aber auch eben Kommunen, Pflegeeinrichtungen, Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die haben immer einen Acker. Und der Acker ist für uns, in Anführungsstrichen zu setzen, immer ein Ort, wo Lebensmittel wachsen können. Das ist in der Regel eine Fläche, die zwischen 50 und 200, 300 Quadratmeter groß ist. Die darf aber auch mal gerade in der Kita auch mal ein Hochbeet sein, weil die Kinder da einfach auch mit so großen Flächen dann auch ein bisschen überfordert wären. Ja. Aber es geht immer darum, dass es so einen Lernort gibt, wo die Kinder eben selber Gemüse anbauen können. Und drumherum bauen wir halt ein komplettes Bildungsprogramm, was eben das ganze Thema Natur, Lebensmittel, gesunde Ernährung, aber auch Nachhaltigkeit umfasst. Und wir nutzen diesen Acker als quasi Objekt, wo man das dran lernen kann, weil man kann auch viel über die ganzen Nachhaltigkeitsthemen anhand eines Ackers, ne? Wo kommen Tomaten eigentlich im Winter her? Ja? Oder was hat das eigentlich mit Wasser zu tun? Oder was spielt Boden für eine Rolle? Und wie müssen wir damit umgehen? Und all diese Themen werden darin behandelt. Und wir haben das so integriert, gerade in der Schule, dass das in die Lehrpläne hineinpasst, sodass die Lehrerinnen und Lehrer das sehr einfach umsetzen können. Und natürlich ist es ein gewisser Mehraufwand, der damit natürlich einhergeht, aber den halten wir so gering wie möglich, weil wir eben den Lehrerinnen und Lehrern da zur Seite stehen und quasi alles auch über unsere Lernplattform abwickeln.
Ja, voll spannend. Würde ich mir persönlich für die Schule meines Sohnes auch wünschen. In der Grundschule fände ich richtig cool, wenn es da so ein Projekt von euch gäbe. An wie vielen Schulen oder Kitas seid ihr denn aktiv?
Ja, wir sind jetzt an knapp 2000 Schulen und Kitas in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Genau, es hat sich sehr rasant entwickelt. Wir sind so vor 11 Jahren gestartet mit 6 Schulen und mittlerweile eben an fast 2000. Insgesamt haben über 400.000 Kinder bereits an dem Programm teilgenommen. Und teilgenommen bedeutet eben wirklich ein ganzes Jahr lang geackert. Sowohl auf dem Acker Gemüse angebaut, aber auch eben neben dem Acker alles rund um diese Themen gelernt. Und das ist dann am Ende schon sehr intensiv, sodass das auch bei den Kindern hängen bleibt. Wir machen jedes Jahr eine Wirkungsanalyse, um zu schauen, auch was sich da verändert in deren Verhalten. Essen sie zum Beispiel mehr Gemüse? Wie denken sie über Nachhaltigkeit nach? Wie verhalten sie sich im Alltag? All diese Themen haben wir quasi schon analysiert und machen das kontinuierlich, um wirklich zu verstehen, wie können wir unsere Wirkung noch erhöhen und was sind für Maßnahmen dann am Ende, die Wirkung des Programms noch erhöhen.
Und die Schulen machen da freiwillig mit, ne? Habe ich richtig verstanden? Weil Ernährungsbildung ist ja bisher kein Schulfach in Deutschland.
Genau, wir sind auch gar keine Verfechter davon, dass es das Schulfach geben muss, sondern wir sagen, dass es eben einen Lernort in der Natur geben muss. Es kann nicht sein, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert immer noch mehr oder weniger die ganze Zeit in viereckigen Räumen lernen und einer erwachsenen Person zuhören, also die Kinder. Und gerade bei diesem Thema Natur und Lebensmittel, da ist es einfach Pflicht, dass wir draußen auch lernen und mit den Pflanzen quasi, die draußen wachsen, diese Themen lernen und nicht im Buch. Ja, wir fangen ja auch nicht an, dass wir Schwimmunterricht im Klassenraum lernen, um dann zu sagen, okay, ja, die Übungen, die haben alle geklappt, die werden wohl schwimmen können.
Jetzt und mal so, rein ins Wasser, ja.
Genau, und so geht es eigentlich auch mit dem Thema Natur, dass wir viel, viel stärker draußen lernen und viel mehr das selber machen und das Anfassen in den Vordergrund stellen.
Sich selber die Hände mal dreckig machen in der Blumenerde, ne? Neulich habe ich ein Video gesehen in den sozialen Medien, das ging so ein bisschen viral, das haben wahnsinnig viele Leute gesehen und kommentiert, von dem englischen TV-Koch Jamie Oliver, hast du vielleicht auch gesehen. Er war da in der Kita oder in der Grundschulklasse, auf jeden Fall eine Gruppe von kleinen Kindern und hat den Kindern Gemüse gezeigt, ein Brokkoli, eine Aubergine, Zucchini und hat die Kinder gefragt, wisst ihr, was das ist? Und die Antworten waren wirklich lustig und aber auch ziemlich erschreckend, weil die Kinder wussten das nicht. Die wussten nicht, was ein Brokkoli ist. Die hatten eine Aubergine noch nie gesehen. Ja. Ist das übertragbar auch auf die Situation in Deutschland? Sind das Erfahrungen, die ihr auch macht, oder ist das übertriebener in so einem Video?
Nee, also das ist das, was wir auch bemerken und was wir auch gerade am Anfang immer sehen. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, ich weiß noch, bei der ersten Schule, wo wir das gemacht haben, und die war wirklich auf dem Land, also die war jetzt nicht hier irgendwie in der Großstadt, da hat mich ein Mädchen gefragt, oder als ich ihr angeboten habe, du kannst die Tomaten nochmal essen, als wir die geerntet haben, dass sie noch nie diese runden Tomaten gegessen hat. Ja, also dass sie zwar Tomatensauce und so weiter kennt, aber noch nie diese runden. Also das zeigt, wie entfremdet die Kinder sind und wie viel da auch, ja, allein durch den Supermarkt, das ist die einzige Begegnung ist, oder jetzt zukünftig auch noch der Lieferdienst, wie viel da kaputt gegangen ist. Und das war eben vor 50, 70, 80 Jahren eben noch anders. Da gab es noch irgendwie einen Berührungspunkt, weil der Nachbar oder die Nachbarin was mit Landwirtschaft zu tun hatte oder die Oma einen Gemüsegarten hatte oder es eben den Schulgarten gab und Kinder ganz natürlich damit aufgewachsen sind. Und dieses Fundament, ja, also das ist für uns einfach ein Fundament für alles, was danach folgt, das müssen wir widerlegen. Und gerade in einer, ja, Zeit, wo es immer digitaler wird, ist das umso wichtiger. Und wir verteufeln auch nicht die Digitalisierung, sondern sagen, genau deswegen braucht es das eigentlich noch mehr und lass es uns zusammenbringen.
Jetzt gibt es ja an solchen Ernährungsprogrammen, an solchen Bildungsprogrammen durchaus auch Kritik. Das ist, du hast es angesprochen, die Wirkung umstritten ist. Ein Punkt, der dort immer wieder aufkommt, ist, dass solche Programme zur Ernährungsbildung in Schulen tendenziell eher den Kindern zugutekommt, die ohnehin schon mehr oder weniger gut Bescheid wissen. Also dass zum Beispiel eher Schulen mitmachen, wo Kinder aus bildungsnahen Schichten dabei sind, während in Schulen, wo irgendwie hauptsächlich ärmere Kinder da sind, die vielleicht nicht so ein Background aus der Familie mitbringen, dass dort weniger solche Programme gibt. Also dass Ernährungsbildung tendenziell den Kindern zugutekommt, die sowieso schon ganz gut aufgestellt sind bei dem Thema. Ne?
Ja, genau. Also das ist auch ein Thema, was wir adressieren. Also wir haben proportional viel mehr Schulen dabei aus sozial oder sozioökonomisch schwierigeren Umfeldern. Das ganz gezielt gehen wir da natürlich vor. Also gerade wenn wir jetzt in Städten mehrere Nachfragen haben nach dem Programm und haben nur begrenzte Plätze, dann suchen wir auch jeden Fall die Schulen aus, die eine höhere Bedürftigkeit haben. Wir sehen aber auch gerade bei den Schulen, wo man es vielleicht gar nicht so denken würde, dass da auch sehr viele Kinder dabei sind, die das Wissen eben nicht haben. Deswegen ist es für uns total wichtig, dass jedes Kind dieses Basiswissen hat. Und was wir dann beobachten und was wir immer wieder gespiegelt bekommen ist von Lehrkräften, ist, dass gerade die Kinder, die eben in einem normalen Unterricht nicht so mitkommen, die vielleicht auch eben nicht so viel Unterstützung vom Elternhaus bekommen, die im Garten und draußen plötzlich total aufblühen. Also dass gerade, da geht es gar nicht um das Thema Ernährungsbildung und wie gut sie die Gemüsearten kennen, sondern wie stark werden sie dadurch angesprochen, dass eben anders gelernt wird. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, also dass diese sozioökonomischen Faktoren da nochmal besonders gefördert werden, wenn man mit den Kindern Gärten hat. Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei Sport auch. Und das ist total wichtig in der heutigen Zeit, dass eben Kinder nicht quasi in die Schule gehen und sagen, hier habe ich gar keine Möglichkeit, mich zu entfalten und hier werde ich abgehängt. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, den wir immer mehr herausstellen wollen und auch zeigen wollen, dass das eben auch ein Faktor ist, der da ganz wichtig ist zu berücksichtigen.
Werbung gibt's hier nicht, denn Foodwatch finanziert sich nur über eure Spenden und eure Mitgliedsbeiträge. Unsere Arbeit und auch dieser Podcast hier ist nur möglich durch eure Unterstützung. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.
Warum wir ja überhaupt über das Thema Ernährungsbildung sprechen, ist, dass, weil wir wirklich ein ernstes Problem haben mit Fehlernährung und Übergewicht bei Kindern. Ne? Gab jetzt gerade wieder aktuelle Zahlen, dass der Anzahl der übergewichtigen Kinder sehr stark gestiegen ist. Viele Kinder ernähren sich einfach sehr, sehr ungesund, essen tendenziell viel zu viele Süßigkeiten, trinken viel zu viel Limos, essen zu wenig Obst und Gemüse. Ist ein Riesenproblem für die Kinder, also weil gerade in Kindertagen so Ernährungsmuster geprägt werden. Also ne, vereinfacht gesagt, wenn ich mich als Kind schon schlecht ernähre, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich als Erwachsener auch schlecht ernähre und verbunden damit jede Menge Risiken für Folgeerkrankungen bis hin zu Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also ein echtes Problem. Es ist jetzt nicht so ein, naja, nice to have, mein Gott, die Kinder mal so ein bisschen nett irgendwie mal Tomaten anbauen lassen, sondern der Hintergrund ist schon wirklich ein sehr, sehr ernster. Und gleichzeitig sagen ja im Grunde alle Expertinnen und Experten, die sich mit dem Thema Kinderernährung und Kindergesundheit auseinandersetzen, dass solche Programme zur Ernährungsbildung allein nahezu wirkungslos sind. Ja, weil wenn halt gleichzeitig überall in den sozialen Medien und im Kinderfernsehen und so weiter ungesunde Produkte beworben werden, dann ist es wahnsinnig schwierig, dagegen anzukommen. Also überspitzt gesagt, ist es wirklich das Problem, dass die Kinder nicht wissen, was gesund ist? Oder wird ihnen halt einfach tagtäglich was anderes vorgelebt? Also ne, wenn jetzt ein Kind mit einem Energy Drink morgens in die Schule kommt, weil diese Energy Drinks halt auf TikTok und Co. rauf und runter beworben werden, weil die cool sind, weil man die irgendwie haben will und weil sie bei Lidl für 59 Cent im Angebot sind, wo das jedes Kind noch mit dem Taschengeld bezahlen kann, haben wir dann wirklich ein Problem mit Ernährungsbildung oder ist es nicht eher ein Problem von politischer Regulierung auch, um Kinder besser zu schützen?
Ich glaube, das kann man gar nicht richtig vergleichen, weil das eine ist wirklich das Fundament, ja, wir würden es auch Food Literacy nennen. Und wenn du das nicht gelegt hast, dann kannst du, glaube ich, später so viel oder wenig machen, wie du möchtest. Dann reicht auch eine Werbung, die du auf TikTok siehst, um quasi eine Affinität dazu zu haben. Oder das Beispiel, was du eben von Jamie Oliver genannt hast. Also wenn die Kinder noch nicht mal eine Aubergine oder einen Brokkoli erkennen können, dann kannst du später relativ viel wenig machen. Ja. Und ich glaube, dieses Fundament ist total wichtig zu legen. Ne? Und danach ist es natürlich wichtig, dass die Gelegenheit schafft Diebe so. Also du darfst einfach auch, ne, es muss weniger präsent sein, die ungesunden Dinge, und es müsste weniger beworben werden. Da bin ich total für und das ist total wichtig. Aber es ist einfach ein ganz anderer auch Zeitpunkt, wo man quasi interveniert. Und dieses Fundament, das muss so früh wie möglich gelegt werden. Also am besten in der Kita. Wir fangen ja auch schon in der Kita an. Und wir können das ja sehr gut nachweisen. Wir haben ja über 11, 12 Jahre Wirkungsstudien gemacht mit über 10 Forschungsinstituten und Universitäten. Sind über 129 Wirkungsstudien, die wir gemacht haben. Und es gibt da sehr, sehr viel Literatur auch zu, dass das eben auch schon ganz wichtig ist. Ja, und je früher, desto besser. Und wenn du diesen Zeitpunkt verpasst, dann kommt am Ende nur noch die Möglichkeit, dass du mit Kampagnen arbeitest, die Erwachsenen versucht irgendwie da zu sensibilisieren. Und das ist am Ende ja viel, viel weniger wirkungsvoll als schon frühzeitig, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also das ist da schon ein ganz entscheidender Faktor. Und das würde ich gar nicht aufwiegen gegenüber dem Thema, okay, brauchen wir nicht einfach eine striktere Werberegulierung, die definitiv nötig ist, ja, ohne Frage. Also die Kinder können alles lernen in der Gemüseakademie. Und wenn sie am Ende dann die ganze Zeit nur Süßigkeiten beworben kriegen, dann kann das, wenn die wenigsten Kinder widerstehen können, so, ne? Auch wenn sie es besser wissen. Das ist schon wichtig, aber ohne das Fundament wird es später auch sehr, sehr schwierig, das hinzubekommen.
Ja, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt letztendlich, dass es beides braucht. Ja, natürlich eine Ernährungsbildung, aber das alleine reicht eben nicht. Ein Kinderarzt, Bertolt Koletzko von der LMU München, den kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, der sagt, ja klar, Ernährungsbildung ist wichtig, aber allein ist es eben wirkungslos, wenn Werbung, Preise und Verfügbarkeit von Junkfood allgegenwärtig sind und dagegen anstehen. Ne? Da sind dann Kinder auch ein Stück weit machtlos und
ich würde ihm, glaube ich, so in der Gänze widersprechen, weil wirkungslos ist es nicht, weil wir sehen, und das können wir in Studien ja auch nachweisen, dass Kinder natürlich eine Resistenz entwickeln, ja. Und wenn sie das von Kind an quasi lernen, und sonst würde es ja jetzt auch schon so sein, dass Kinder sich nur ungesund ernähren. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Bildungshintergrund zu tun. Deswegen ist es gerade wichtig, dass wir an den Orten sind, wo auch Kinder eben gar keinen Zugang dazu haben. Ne? Wir haben auch aus dieser Beispielklasse von ganz am Anfang habe ich einen Jungen, der auch wie gesagt, auch der auf dem Land groß geworden ist, der uns dann 5 Jahre später haben wir ihn wieder getroffen. Ne? Der hat gesagt, das war der einzige Kontaktpunkt in seinem Leben. Ja? Hm. Und der war dann halt 17 oder so. Sein einziger Kontaktpunkt in seinem Leben mit frischen Lebensmitteln, wo sie herkommen. Ja? Es wurde nicht gekocht zu Hause. Ja? Es wurde eben nur aus diesen Fertiggerichten, aus diesen Fertigpackungen gekocht bei ihm. Und das war der einzige Berührungspunkt. Und sonst hätte er niemals diesen Zugang gehabt. Ja? Und er hat auf jeden Fall eine Resistenz entwickelt. So, ne? Und ich glaube, darum geht es halt eben auch Kindern, die wirklich sonst aus dem ganzen Umfeld nur beballert werden mit diesen Dingen, die du eben geschildert hast, eine Möglichkeit zu geben, da rauszukommen.
Wir von Foodwatch setzen uns ja auf der anderen Seite sozusagen ein, dass Kinder eine gesündere Ernährung vermittelt bekommen, dass sie besser geschützt werden. Wir fordern ja seit langem Werbeschranken für Junkfood, dass also total Kinder wichtig. Nicht auf Social Media, Kinderfernsehen, wo auch überall, damit Junkfood-Werbung zugeballert werden. Eine Limo-Steuer, dass also zuckrige Getränke einfach auch teurer werden, beziehungsweise Hersteller einen Anreiz haben, weniger Zucker in ihre Getränke zu kippen. Ne? Also gibt da das schöne Beispiel immer der Fanta aus England. Da gibt's nämlich diese Limo-Steuer. Mhm. Und in England hat die Fanta ungefähr halb so viel Zucker wie in Deutschland.
Ja.
Also ein ganz, ganz wirkungsvolles Instrument, um mit politischer Regulierung Kinder besser zu schützen.
Und am besten wäre es, wenn sie Rote-Bete-Saft trinken.
Ja, genau. Da muss man sich dann noch irgendein interessantes Marketing-Tool für ausdenken, dass Kinder Lust haben auf Rote-Bete-Saft.
Ja. Aber es muss einhergehen, ne? Also das ist, glaube ich, total wichtig. Es bringt das eine, bringt ohne das andere nichts. Und damit, das muss miteinander kombinierbar sein. Und das widerspricht sich ja auch gar nicht, ne? Ja. Also das ist, glaube ich, eine kohärente Ernährungspolitik, die da passieren muss.
Ein Punkt ist mir persönlich aber auch bei der Debatte immer noch wichtig, den noch zu machen. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Cem Özdemir, der mittlerweile ehemalige Ernährungsminister, der hat ja während seiner Amtszeit probiert, genau solche Werbeschranken durchzusetzen, einzuführen. Er hat ein Gesetz vorgelegt, das sogenannte Kinderlebensmittelwerbegesetz. Ihr habt da die Debatte sicherlich auch verfolgt bei Acker. Die Idee war, die Werbung für Junkfood zu regulieren, damit Kinder nicht mehr auf allen Kanälen damit zugeballert werden. Cem Özdemir ist mit diesem Gesetz gescheitert, nicht zuletzt oder ganz vor allem am Widerstand seines Koalitionspartners der FDP. Und das Argument fand ich interessant von der FDP, denn eines der Hauptargumente gegen dieses Gesetz war, wir brauchen keine Bevormundung, wir brauchen keine Verbote, sondern wir brauchen mehr Ernährungsbildung.
Wenn sie es gemacht hätten, das wäre super. Ja. Wenn sie nur darüber erzählen, dann bringt es natürlich wenig. Aber auch da wiederum, ne, also ich glaube, das kann man gar nicht gegeneinander aufwiegeln. Also da würde man der FDP sagen, ja, super, wir brauchen Ernährungsbildung. Wir brauchen aber gleichzeitig auch eine Regulierung, ja, weil sonst, wie gesagt, das widerspricht sich schon fast, ja, wenn wir auf der einen Seite es zulassen, dass alles Mögliche von den Unternehmen beworben wird und gleichzeitig fördern wir von Anfang an eben auch eine gesunde Ernährung. Und deswegen muss das mit einhergehen, aber es wäre toll, wenn sie überhaupt erstmal anfangen, eine vernünftige Ernährungsbildung in Deutschland zu machen, damit wir eben, wie gesagt, das Fundament haben.
Im Moment haben wir im Grunde ja beides nicht. Also es gibt weder eine vernünftige Ernährungsbildung in Deutschland, also staatlicherseits, noch eine effektive Regulierung. Ne?
Ja, das Gute ist wiederum, wir sind ja nicht nur auf den Staat angewiesen. Mhm. Ja, wir sind jetzt an 2000 Schulen und Kitas schon. Wir arbeiten mit der Politik zusammen. Wir fänden es auch toll, wenn gerade auf Landesebene dann auch schon die ersten Bundesländer sagen, das machen wir und da arbeiten wir ganz gezielt dran. Aber es geht auch erstmal ohne den Staat. Ja, das zeigen wir und das ist auch wichtig, dass wir erstmal so losgehen. Ja, und das hängt oftmals an dem Engagement der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort. Das hängt an Förderpartnern, die sagen, hör mal, ich will das jetzt hier einfach an der Schule haben und es ist mir egal, was die Politik dazu sagt. Und damit geht man ja mit einem guten Beispiel voran, ja, und zeigt Schulen, die das eben jetzt schon mehrere Jahre machen, die das richtig inkludiert haben und sagen, hör mal, eine andere Bildung ist möglich. Ja, es geht auch um eine andere Bildungsform, dass Kinder, wie gesagt, nicht diesen Frontalunterricht haben, sondern viel mehr auf Augenhöhe, viel mehr Eigenverantwortung und viel mehr mit der Natur lernen. Und das ist schon jetzt möglich und wir müssen dann einfach dranbleiben, dass auch irgendwann die Politik das versteht.
Mein Argument ist aber, dass eben dieser Punkt Ernährungsbildung, Ernährungsbildung ist ja so wichtig, dass das häufig als Alibi genutzt wird oder als Feigenblatt genutzt wird, keine politische Regulierung durchzusetzen. Wir haben das jetzt bei der FDP gehört, wir hören das aber bei Foodwatch auch seit zig Jahren von allen möglichen Politikerinnen und Politikern, auch von der Lebensmittelindustrie. Wann immer wir als politische Kampagnenorganisation das Problem mit Fehlernährung und Übergewicht bei Kindern ansprechen, heißt es, oh ja, alles ganz schlimm, da brauchen wir mehr Sportunterricht und mehr Ernährungsbildung an den Schulen. Und das ist dann so das Argument oder das Feigenblatt, um halt andere wirksame Regulierung, wie zum Beispiel eine Limo-Steuer, wie Werbeschranken für Kindermarketing oder auch gesetzliche Vorgaben für gesundes Schul- und Kita-Essen, solche Maßnahmen dann nicht zu machen. Wie seht ihr das? Wird dieses, ja, dieses Thema Ernährungsbildung da manchmal missbraucht als Ausrede, um nicht aktiv zu werden?
Also es ist einfach falsch, ja. Die Argumentation ist einfach falsch. Und ich glaube, da muss man dann auch sich gegen wehren, dass das eine mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun hat und zu einem, ja, ganz andere Dinge adressiert. Das eine ist, wie gesagt, so ein bisschen das Fundament, diese Food Literacy, die einfach jeder Mensch haben sollte. Ja, das war früher völlig normal, ja, dass jeder genau wusste, wo die Lebensmittel herkommen, was es dafür braucht, warum die Natur wichtig ist. Uns geht es ja auch nicht nur um das Thema Ernährungsbildung, sondern um wirklich Nachhaltigkeit. Ja, wir sind im 21. Jahrhundert, das ist die größte Herausforderung, die wir zu bewältigen haben. Und in der Schule wird es total vernachlässigt oder nur im Buch erklärt. Ja, und wir müssen das anhand der Natur machen. Ja, und das ist eigentlich unser großes Plädoyer. Und das hat erstmal gar nichts damit zu tun, ne, wie dann am Ende die Industrie einfach Schrott quasi bewirbt, ja, was definitiv verboten werden sollte oder zumindest eingeschränkt werden sollte, gerade bei ja, Menschen, die das, also Kindern, die das eben noch gar nicht so einschätzen können und dafür viel affiner sind, genauso wie das für Gaming und für Zigaretten und für andere Dinge auch gilt. Aber das hat erstmal nichts damit zu tun, dass wir hier dieses Fundament brauchen. Ja, und da sollte man sich auch immer gegen wehren, gegen dieses Vermischen und diese Ausreden. Und genau, und da sollten wir beide gemeinsam dagegen arbeiten, dass das nicht mehr gegeneinander ausgespielt wird.
Also ich glaube, es würde auch uns helfen, genau, wenn Organisationen wie ACCA sich da auch in die politische Debatte noch stärker mit einbringen, weil ich glaube, das ist die Erfahrung nach mehr als 20 Jahren Foodwatch, von alleine bewegen die sich da herzlich wenig. Man muss da richtig Dampf machen. Ne?
Total. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, womit, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Gegner arbeitet, mit welchen Ressourcen. Ja. Und da sind wir dann schon limitierter, auch wenn wir den Vorteil haben, die richtigen Argumente auf unserer Seite zu haben. Und ja, und jeder und jede kann ja auch in seinem und ihrem Umfeld da was tun. Entweder natürlich selber gärtnern oder eben zu schauen, dass die eigenen Kinder gärtnern oder eben das an die Schule oder die Kita bringen. Sollen sich einfach melden und dann.
Das wäre jetzt genau meine Abschlussfrage gewesen. Wenn jetzt vielleicht Lehrerinnen oder Lehrer oder Eltern zuhören, die sagen, Mensch, also bei der Schule meiner Kinder, da gibt es sowas noch nicht. Was können die machen? Sich bei euch melden, bei ACCA e.V. auf der Webseite?
Ja, total gerne auch erstmal vielleicht informieren und schauen und dann gerne auch einmal schon mal mit der Schule sprechen, weil es wird ja viel auch an die Schulen herangetragen. Mhm. Und es ist immer ganz gut, wenn man da schon mal eine gewisse Offenheit hat und auch sonst gerne schauen, wie man es unterstützen kann. Wir haben 500 ACCA-Coaches deutschlandweit. Das sind gärtnerische Expertinnen und Experten, die von uns auch geschult werden und denen eben die Workshops und die Fortbildungen durchführen. Da ist passt auch manchmal für Personen, die da erstmal schon eine Affinität für das Thema haben oder eben auch in Unternehmen arbeiten, die sagen, hey, das sollten wir eigentlich mal unterstützen, dass das hier im Umfeld ist oder in unserer Betriebskita stattfindet. All das, da können Sie gerne an uns kommen.
Super. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, ebenso. Danke dir.
Und euch viel Erfolg weiterhin.
Frohes Ackern.
Mach's gut. Tschüss. Und an euch da natürlich wie immer, wenn euch die Folge hier gefallen hat, gerne jetzt einfach mal in eurer Podcast-App auf Weiterleiten klicken und euren Freundinnen und Freunden Bescheid sagen. Da freuen wir uns total. Macht's gut.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.